Volk mal, wo bist du heute? Du bist nicht zu Hause.
Ich bin in Hamburg. Ich habe hier den gesamten, also es ist ja natürlich schön, wenn du so locker leichtes Equipment hast. Ich komme mir vor wie bei einer Bandprobe, dass ich mich jetzt hier auch aufbauen musste. Ich habe mir eine von unseren Telefonbuchten genommen. Das hört man, glaube ich, ein bisschen am Rauschen im Hintergrund. Und blicke hier auf unseren schönen Hafen in Hamburg.
Auf dem Harbor?
Also, auf dem Harbor.
Aber ist
mit den ganzen Containern.
Okay.
Die stapeln ja ordentlich Container, du.
Ja?
Was sag ich dir?
Haben die keine Retention Policy? Ist meine Frage. Nee. Also, was machen die? Was macht der Hamburger Hafen?
Nee, die fahren da ein paar weg doch auch einfach wieder. Ja. Das ist so, ja. Ja. Okay. Schön. Und du, wo bist du?
Ich bin zu Hause. Das Hintergrundbild ist vom Mar. Das hat er uns, glaube ich, mal erzählt vom Mars. Das hat er bei sich an der Wand hängen und deswegen ist das bei mir jetzt der Hintergrund. Aber ja, ich bin zu Hause. Und Felix, wo hat es dich hin verschlagen? Bist du bei dir im Ruderverein?
Bist du beim Rudern jetzt gerade?
Ich glaube, Felix sagt gerade was, aber ich höre ihn nicht. Oder er überlegt die ganze Zeit.
Tatsächlich ja. Ich habe noch verträumt aus dem Fenster gedacht und ans Rudern gedacht.
Ja, das wäre schön, ja.
Romantisch.
Ja, ja.
Schön bei diesem schönen Wetter. Es ist auch schönes Wetter, ne?
Ja, bei Felix liegt bestimmt schon Schnee oder so, ne? Hannover?
Bei uns lag original Schnee am Wochenende, ja.
Ja, guck mal.
Ja, hatten wir tatsächlich gestern. Gestern hatten wir auch Schnee. Irgendwie 10 Zentimeter oder so. Also auch schon ordentlich was runtergekommen.
Krass.
Für Schleswig-Holstein schon eine ganze Menge.
Weißt du, was jetzt runterkommt? Und damit eigentlich schon ein warmes Willkommen, kann man zu dieser Jahreszeit sagen. Ne? Es ist kalt geworden draußen in den letzten 2 Wochen und darum setzt euch zu uns ans Lagerfeuer. Wir erzählen von der CubeCon oder so.
Ah, schön. Ja, genau. Kommt zu uns. Nochmal Lob. Das war eine wahnsinnig gute Überleitung.
Ja, hat mir Mühe gegeben. Habe ich einstudiert vorher mit Felix.
Haben wir geübt, als wir auf dich gewartet haben.
Genau, ja. Als wir dich nicht in den Call gelassen haben, aus Versehen, ja.
Let me in. Wir üben das erstmal ohne den, der macht immer alles kaputt.
Genau, ja. Ja. Tja, so, sind wir wieder zusammen. Die letzte News-Folge dieses Jahr wahrscheinlich, ne? Weil zum Zeitpunkt der nächsten Aufnahme werde ich wahrscheinlich mit einem Träumchen um den Baum laufen oder sowas, weiß ich nicht.
Nackisch, um Weihnachtsbaum, ja.
Ja, das sind die Bräuche bei dir oben im hohen Norden dann.
Ja,
ja.
Ja. Genau. Nee, fühle ich auch. Und ich glaube, da hat keiner mehr Lust auf News. Da gibt es auch nichts mehr.
Genau.
Außer, dass der Weihnachtsmann vor der Tür steht.
Bekanntermaßen wird es da nicht mehr so viel geben. Aber zum Jahresabschluss haben wir nochmal ein Füllhorn an News für euch mitgebracht, was wir jetzt mit euch zusammen ergießen werden. Weil die CubeCon war in Atlanta, in North America. Und erfahrungsgemäß finden da natürlich die meisten Ankündigungen statt, beziehungsweise werden auch die Weichen gelegt für das nächste Jahr innerhalb der CNCF. Und da haben wir viele, viele Themen vorbereitet. Was meint ihr? Wollen wir mal in die erste Rubrik starten?
Das machen wir sehr gerne.
Cloud Native Ecosystem. Folg mal,
ja.
Da hast du ganz schön viel reingeschrieben, oder?
Genau, ich habe da mal ein bisschen was reingeschrieben. Ich glaube, wir sind das letzte Mal ein bisschen dran vorbeigeschrammt. Das KKP, also Kubernetes, Kubernetes-Plattform Release 2.29 hat sich angekündigt und zwar am 26. Oktober. Und ich glaube, da sind wir knapp vorbei oder wir haben es tatsächlich an dem Tag gar nicht mehr gegriffen gekriegt. Oder ich habe vergessen, dass wir darüber hier berichtet haben und ihr müsst euch das jetzt nochmal anhören. Aber ich glaube nicht. Genau. Da ist ein bisschen was drin, also eigentlich erst eher die Standardsachen, ne? Also im Grunde halt fällt ein Release raus und das nächste kommt dazu, also 1.34 mit 1.34.2 rennen sie da los, kommt rein und die 1.30 fällt raus. Das bedeutet, für alle, die auf 1.29 gehen wollen, die müssten halt alle ihre User-Cluster mal auf 1.31 mindestens ziehen, sonst wird das nichts. Da meckert er rum. Genau. Was haben wir noch? Wir haben genau die Möglichkeit, jetzt kubelb CCM-Image quasi zu überschreiben. Das macht man jetzt. So ein paar Dinger, so ein paar Tags sind jetzt dazugekommen, dass man dann halt in der Spec im Grunde halt die Konfiguration halt überschreiben kann.
Aber man muss sagen, diese kubelb-Integration in KKP rein ist ein Enterprise-Feature, oder?
Ja, das ist ein Enterprise-Feature,
genau,
tatsächlich.
Also, Das ist nicht, ich habe mich damit nämlich diese Woche noch beschäftigt. Und dann kann man das nämlich direkt mit dem Rollout von KKP angeben und muss das nicht mehr singulär über den Helmchart nachinstallieren, soweit ich das richtig verstanden habe und in Erinnerung habe.
Ja. Ja.
Spannend.
Sehr cool.
Ich sehe gerade hier, du hast auch reingeschrieben, Remove Support for Kubernetes Version 1.30 oder so. Aber,
das hatte ich auch gesagt.
Ja, hast du gesagt, genau. Aber da ist mir gerade wieder Siebenteil eingefallen. Ich habe da noch vielleicht ein, zwei Cluster, die
das nicht ist auf der Version 1.30 sind. Der Druck, das ist dann so ein bisschen, ich glaube, dann wieder der Druck, dass man es dann machen möchte und muss. Das ist Parkinson'sches Prinzip oder so nennt sich das. Ich glaube, das ist der richtige Moment, um es dann halt schnell zu machen. Geht mir, glaube ich, genauso. Bei ein, zwei Kunden müsste ich dann jetzt auch weitergehen. Das ist dann wieder eine Fleißaufgabe, wo man die ganzen User-Cluster hochzieht und hofft, dass nicht zu große Entwicklungsabteilungen oder Anwendungsbereitstellungsabteilungen dahinter stehen, die dann sagen, nee, geht jetzt erstmal nicht, wir brauchen da ein Wartungsfenster oder so. Ja. Ey, ist Kubernetes, wir brauchen kein Wartungsfenster. So.
Tja. Ja.
Ja.
Entschuldigung.
Nö, du, ich will dich nicht unterbrechen, aber du willst mir bestimmt sagen, dass ich auch Break-in-Changes mitgebracht habe. Cert Manager wird halt hochgezogen zur 1.17.4. Da ist halt das Thema, dass da halt, dass der mit SHA 3.8.4 und 5.12 quasi größere RSA-Keys dann halt produziert und unterstützt. Und dementsprechend müsst ihr halt gucken, dass euer Environment das dann halt auch so mitmacht. Mhm. Ja? Ich denke schon. Also ich glaube, wer daran jetzt scheitert, das könnte schon ein Ding sein. Ansonsten Log-Messages, also Teile der Log-Messages, was auch immer das bedeutet, werden halt replatziert mit strukturierten Logs. Da ist es halt so ein Thema, falls ihr da jetzt Log-Matching macht oder sowas, dass ihr da halt darauf achtet, dass bestimmte Sachen anders aussehen. Strukturierter vermutlich dann.
Hört sich auf jeden Fall spannend an.
Super.
Da gibt es auf jeden Fall auch noch einen Breaking Change zu Cilium und wir hatten ja auch die Tage einen Punkt mit Cilium in Comatic gehabt, also nicht speziell Comatic, aber es war auf jeden Fall eine Comatic-Umgebung, folgt mal. Aber es ist wohl so, dass es da einen Update gibt auf Version 1.18, die nicht kompatibel ist mit dem Ubuntu 22.04 unter einem bestimmten Kernel, nämlich Version 5.15.0.47 Generic, weil es da eben gewisse BPE oder Berkeley Protocol Filter
British Protocol
Verifier nicht drin sind. Genau, und entsprechend muss man da jetzt, wenn man das Machine Deployment ausrollt, Upgrade System on First Boot or True setzen, damit eben entsprechend ein neuerer Kernel, wie beispielsweise 5.15.0.160 oder sowas enthalten ist, sodass man da eben entsprechend.
Genau. Also entweder Upgrade on First Boot, dann würde der halt letzten Endes Upgrade machen oder selbst dann halt entsprechend die Golden Images dann halt auf eine neuere Kernel-Version. Die Templates, Golden Images, wie auch immer man das nennen mag, auf irgendwas wie 5.15.0.160 oder sowas. Also dass man da halt einfach nur hinten die Bildversion halt ein bisschen hochzieht. Oder halt 24.04 nutzt. Also wir sind ja jetzt auch schon wieder im Jahre 25. Die 24.04 ist, glaube ich, nutzbar. Ist auch eine LTS und dementsprechend könnte man da ja hinwechseln. Ne?
Weiß ich nicht. Also da muss ich jetzt mal die Frage auch stellen, vielleicht an Felix. Wie sieht es denn aus, wenn ich ein Linux habe, was 10 Jahre Support hat? Kann ich das auch noch benutzen?
Klar, immer.
Ja. Dazu ist es doch da.
Ja, eben. Dafür ist es da. Ne? Aber ja, da kommen wir später noch zu.
Ja, genau, ansonsten hat sich ein bisschen was getan, dass man halt jetzt im Grunde halt diese Non-Root-Device-Tags, also diese Enable-Non-Root-Ownership quasi dort setzen kann über, in dem Fall ist es über die Seed. Ich glaube, in Kube1 kommt man da auch nochmal drauf zu sprechen. Da heißt das heißt im Grunde, dass das Attribut ähnlich, Enable Non-Root Device Ownership, und das kann man dann auf True machen. Und wenn man da halt als Non-Root da unterwegs ist, dann kann man trotzdem sich irgendwie GPUs oder was auch immer dann halt beziehen auf der Basis. Genau. Interessant, beziehungsweise interessant, vielleicht auch ein Stück weit zu erwarten. Promptail ist replaced bei Alloy. Quasi der Logshipper hat sich geändert. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal, wenn man jetzt nicht groß rumcustomized hat und es den Logstack von Kubernetes so nutzt, wie er ist, dann wird das jetzt, glaube ich, wenig interessant sein. Nur, dass man dann weiß, da ist dann halt ein Alloy am Start. Ansonsten kann man noch, das finde ich gut, das hatte ich, das ist ja nicht alles drin, ne? Also wir verlinken natürlich die ganzen Dinger noch in unseren Shownotes. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel noch die Möglichkeit, dass die System Applications, also wenn ich jetzt im Grunde halt Systemapplikationen habe und mitbringe, dass ich jetzt im Grunde halt diese Images über das Override Registry definieren kann. Und das ist eigentlich ganz gut, sonst müsste ich die halt immer wieder umschreiben und das ist ein Aufwand. Und das muss man nicht machen, so kann man das halt so nutzen, wie es ist.
Und das ist in der jetzigen KKP-Version enthalten, war das nicht schon in früheren Versionen drin?
Also du kannst Override Registry an sich kannst du natürlich setzen und dann werden halt bestimmte Sachen getan, aber diese System Application Images, die werden halt dadurch nicht überschrieben. Mhm, also das, was du meinst, ist vielleicht der Mirror.
Genau.
Das ist natürlich zwangsläufig dann halt so, aber so hast du dann halt die Möglichkeit, das auch über den Override Registry zu machen, wenn du jetzt nicht irgendwie eine Mirror Registry halt hinterlegen möchtest. Okay. Also du hast ja die zwei Wege, ne? Genau. Und ansonsten, weil ich so viel das letzte Mal beim Kubernetes-Release-Dinges, ich weiß nicht, war 1.34, glaube ich, ne? Ja. Gesprochen habe, Enable Dynamic Resource Allocation for User Clusters ist nun mit drin. Kann man halt tun.
Wunderbar.
Also per Klick, nehme ich an.
Also wir werden jetzt nicht nochmal darauf eingehen, was das genau ist. Ich glaube, da kann man an die letzte Folge referenzieren. In Minute 50, wo wir folgen mal ungefähr an den zweiten
Punkt gekommen. Man hört so ein leichtes Schnarchen und ein bisschen selbst die schiefen Blicke hört man.
Genau, die schiefen Blicke hört man, genau. Aber das war nicht alles aus dem Hause Kubermatic, weil CubeOne hat auch ein Upgrade bekommen oder ein Update bekommen, Volkmar. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
Das ist tatsächlich ein bisschen frischer, ich glaube 3-4 Tage alt. Mhm. Das ist noch ofenfrisch, das ist noch warm, sage ich dir, du. Einerseits hat das Ding schon einen Patch-Release und zwar fix hier im Envoy Image Reference. Da schien irgendwas noch verquert zu sein. Das haben sie gleich direkt nachgeschoben. Ich glaube, das ist auch am Tag 4 direkt auch vor 4 Tagen auch passiert. Also nicht wundern, ist schon eine 1.12.1. Also kann man schon installieren. Die 0 ist weg. Ja. Ansonsten hat sich da ein bisschen was geändert, was den Support von RHEL angeht. Da ist im Grunde halt von 8 auf 9, also Rocky 8 auf 9 und RHEL 8 auf 9 quasi als supporteter Provider. Mhm. Tatsächlich ist Rocky 8 und RHEL 8 nicht mehr supported, weil die halt aktuell wegen der zweiten Kernel-Version fehlen.
Ja. Was eben dann nicht mehr supported wird von Kubernetes, ja. Aber genau. Ich finde, Volkmar, mal ein ganz anderes Thema, wir sollten vielleicht nicht Rocky Linux und RHEL in einem Satz nennen, weil ich glaube, da könnten sich gegebene Hörer wie Jasper Wiegratz vielleicht beschweren. Also nicht, dass wir nochmal ein Beschwerde-E-Mail bekommen oder sowas.
Das ist ja gut, wir haben ja hier eine Abgrenzung, ne? Ansonsten bei RHEL und Alma, da ist ja alles toppy, ne? Genau. Oder CentOS Stream, aber bei Rocky ist ja immer noch ein bisschen was anderes. Ne?
Ja, okay.
Nennen wir es mal so.
Ja.
Ansonsten hole ich mir die Tracht dann persönlich ab.
Okay.
Genau. Was haben wir noch? Flex. Genau. Man kann jetzt über den CubeOne Installer halt Flex setzen. Also zusätzliche Flex sind dazugekommen. Ich glaube, ich habe jetzt nur den einen jetzt in der Erwähnung, All Flex, also im Grunde halt das Image-Pull-Flag, also was ich halt nutze, um dann halt Image zu pullen, das mache ich normalerweise im Kontext der aktuellen Kubernetes-Version, das geht jetzt mit dem All. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man halt so ein bisschen Preparation für Airgap-Environments oder sowas macht, wo man sich die ganzen Images halt parat ziehen möchte und dann natürlich auch so ein bisschen für die Zukunft auch gewappnet sein möchte, dass man sich nicht nur die aktuelle Version zieht, sondern sich einfach alles dann halt ins Haus zieht, was man dann halt haben möchte und sich dann in seine Registry packt. Das ist ganz interessant. Genau, ansonsten gibt es doch noch zwei andere Flex, die ich erwähnen wollte, Remove Volume und Remove Load Balancers, also LB Services, so nennt sich's. Das ist halt dazu da, um dann halt beim Cluster Reset die Volumes und die Load Balancer auch abzuräumen. Mhm. Also im KKP-Kontext passiert es halt immer, wenn ich User-Cluster abräume, dann kann ich das natürlich mit anklicken. Bei CubeOne war das bisher kein Thema und das Problem ist halt, du hast dann halt irgendwie verwaiste Ressourcen dann halt irgendwo in deinem, wo auch immer dann umschweben, ne, Netzwerk, wie auch immer in deiner Virtualisierung oder so. Genau. So, CubeOne haben wir auch, den Support für 1.34 dann geaddet. Mhm. Genau. Das, was ich erzählt habe, das mit den Non-Root Device Usage, das haben sie dort auch implementiert. Und ja, er heißt auch Enable Non-Root Device Ownership, die ich dann einfach im Operating System Manager dort wird das gemacht. Das ist immer ganz wichtig zu wissen, damit man dann halt weiß, in welchem Kontext man beim CubeOne unterwegs ist. Da kann man das setzen. Ja, genau. Und ansonsten, ja, auch das Ding. Es gibt ein CubeOne Certificates Renew Command. Das war nicht vorhanden, würde ich jetzt meinen. Und wenn wir halt Themen mit Zertifikaten hatten, also im Grunde ist es halt so, wenn ich CubeOne stehen habe und ein Jahr nicht gepatcht habe, dann kann ich davon ausgehen, dass da halt Zertifikate ablaufen, wie das bei Kubernetes so der Fall ist. Da musste man bisher immer manuell intervenieren, beziehungsweise konnte man auch natürlich vorwirkend halt Dinge tun. Das hat man dann einfach über ein Kube ADM Certs Renew gemacht, Renew All, hat dann halt entsprechend dann die entsprechenden Ressourcen neu gestaltet, also quasi die davon abhängig sind, ne? API-Server, Controller, Manager, Scheduler und dann halt die Kubelets. Und habe ich noch irgendwas vergessen, Moritz? Ich glaube, wir hatten es ja.
Nee, aber ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass das jetzt erst in CubeOne 1.12 drin ist, weil ich habe letztens in die Doku geguckt und dann habe ich gedacht, also, ich hätte das auch anders machen können, weil letztens haben wir noch die Zertifikate mit CubeADM erneuert, erinnerst du dich noch? Genau. Dann habe ich gedacht, okay, es gibt einen anderen Weg, aber ich wusste nicht, dass das jetzt schon neu drin ist, weil das ist mir in der Doku über den Weg gelaufen. Aber spannend, auf jeden Fall.
Ja, genau, das ist das gut. Ich glaube, es ist nie ein Thema gewesen, weil es natürlich immer so ein bisschen schnell lebig ist und man eigentlich so ein bisschen davon ausgeht, dass man so alle 3 Monate patcht im Kubernetes-Kontext. Mhm. Ich glaube, jetzt ist aber so die Zeit, wo das langsam passiert, wo das nicht mehr notwendig ist. Und darum ist dieses Command halt wunderbar. Ne? Also das bedeutet, der würde sich dann halt vermutlich darum kümmern, dass die Zertifikate alle renewed werden und alle Elemente des Clusters halt durchgestartet werden, die dann halt abhängig von den Zertifikaten sind.
Gut, ich meine, Patchen ist immer sinnvoll. Ich glaube, es gibt immer eine gewisse Notwendigkeit dazu, aber ich glaube, vielleicht hat Kubernetes jetzt so einen Status erreicht, wo man das eben nicht mehr so oft macht, weil es kann immer mal wieder Gründe geben, du hast es eben erwähnt, ne, mit den User-Clustern, die geupgradet werden müssen oder sowas, wenn man da eben zu viele Abhängigkeiten drin hat, dann dauert das immer ein bisschen, bevor man da hinkommt. Das kann durchaus sein, dass da die Zertifikate ablaufen.
Das stimmt. Im Kubernetes-Kontext speziell wäre ich halt immer unter einem Jahr dabei, weil ich sonst halt wirklich aus den Lifecycle rauslaufe. Genau, ne? Also im besten Fall musst du halt bei der neuesten Version sein und die läuft halt am Ende des Jahres auch raus. Ob nun bei Kubernetes oder halt Kubernetes, das spielt ja dann keine Rolle. Und daher ist man dann so ein bisschen hinterher. Aber es ist gut, das zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das nie brauchten. Also das ist mir halt schon häufig über den Weg gelaufen und das ist immer mal wieder ein Thema. Und so kann man das auch vielleicht vorwirkend machen, dass man dann halt die Zertifikate regelmäßig rollieren lässt und dann ist gut.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall spannend, aber aus der Kubernetes-Ecke war es das jetzt, glaube ich, auch erstmal. Das war es aber immer noch nicht mit den neuen Kubernetes-Versionen, nämlich OpenShift 4.20 ist GA gegangen. Was steckt da denn so Feines drin?
Ja, OpenShift 4.20, was haben wir da? Das ist vermutlich auch eine ganze, ganze Menge. Wir haben das auch wieder verlinkt in unseren Shownotes, aber was auf jeden Fall ein Thema ist, ist Multiple NIC Support für vS4. Das bedeutet halt, dass ich da halt mehrere Netzwerkkarten auf vS4, quasi auf VMs, dann halt auslassen kann. Dann haben wir Multi-Disk Attachment auf vS4. Das ist ein Thema. Und beim DevHub, also das ist im Grunde halt die Entwicklerplattform, die auf OpenShift läuft, der ist jetzt 1.8 gegangen und hat halt auch nochmal viele, viele Sachen mitgebracht.
Ja. Dann gibt es noch in diesem Release, beziehungsweise ist verfügbar, die Red Hat Advanced Cluster Security, also ACS, aka StackRocks, als Upstream-Projekt in der Version 4.9, also gerade für die Plattform Plus NutzerInnen unter euch interessant. Dann gibt es noch die Unterstützung, dass man vorhandene OpenID Connect-Infrastruktur, die vielleicht im Unternehmen oder in der Organisation vorhanden ist, anbinden kann. Also Bring Your Own OIDC-Unterstützung ist dabei. Dann gibt es noch für die OpenShift Virtualization den ARM-Support. Der ist jetzt neu mit in dem Release da drin. Und ich glaube, damit hat man auch die spannendsten Themen daraus zitiert, oder? Was meinst du, Volkmar?
Würde ich sein. Ansonsten für spannendere, ich glaube, wir sind da immer ein bisschen so am Drucksinn, für spannendere holen wir uns mal den Jasper rein, dass er auch mal genannt wird hier. Ja,
der kennt die Patches nämlich auswendig, weil der schreibt die nämlich auch.
Genau.
Genau. Damit wären wir durch mit den Releases. Von SUSE gibt es, glaube ich, soweit nichts Neues, aka Rancher. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn es da was Neues gibt, dann können wir das natürlich noch nachreichen. Kommen wir mal zu der KubeCon. Da wurde sehr viel angekündigt, beziehungsweise im Kontext der KubeCon wurde über viele Themen gesprochen. Unter anderem stand so ein bisschen die KubeCon, die jetzt Anfang November oder vom 10. bis zum 13. November in Atlanta stattgefunden hat, unter dem Motto Dawn of AI Era der CNCF. Gerade Agentic Workflows mit KI waren im Cloud-Native-Umfeld Zentrum der Keynotes. Wir werden jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt auch in der CNCF weitere Bestrebungen, dieses AI-Thema eben weiter aufzubrechen und damit dem Trend der letzten Jahre zu folgen. Unter anderem hat die CNCF auch ein AI-Conformance-Model eingeführt bzw. angekündigt. Was bedeutet das? Das heißt, es gibt inzwischen jetzt auch eine weitere Zertifizierung für bekannte Kubernetes-Distributionen, damit sie eben auch ihre AI-Conformance belegen können, um eben aufzuzeigen, okay, wir unterstützen eben auch AI-Workloads in dieser und dieser Art und Weise, wie das eben von der CNCF vorgesehen ist. Das war längst überfällig eigentlich, weil die CNCF hat Kubernetes auch gerne mal als die Plattform schlechthin für AI-Workloads bezeichnet in den letzten Jahren. Allerdings wurde das jetzt von der CNCF entsprechend gebündelt, was das überhaupt heißt, was die technischen Anforderungen dafür sind, in einen Anforderungskatalog, den sich eben bekannte Kubernetes-Distros unterziehen können, um eben auch diesen Marker zu bekommen. Sprich, das Projekt zielt also darauf ab, Standard-Capabilities, APIs und Konfigurationen zu definieren, die eine standardisierte Kubernetes-Plattform eben bieten sollte, damit sie eben zuverlässig KI oder eben Machine Learning-Workloads supporten kann. Und ich glaube zum Beispiel unsere Partner von der Comatic haben das beispielsweise schon bekommen.
Woo.
Das heißt also, wenn man auf deren Website geht, wird man wahrscheinlich jetzt auch schon das neue Logo sehen. Ansonsten haben wir auch für euch das GitHub-Repository der CNCF auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Da solltet ihr auch sehen, welche V134 Kubernetes-Distros schon unterstützt sind. Wie gesagt, die Comatic steht drin, EKS und so weiter und so fort. Das ist da alles schön aufgefächert. Könnt ihr mal einen Blick reinwerfen, das lohnt sich auf jeden Fall. Im Rahmen dessen,
Hast du denn schon mal so einen kleinen Überblick, was das so für Funktionen sind und wie die dann da reinkommen quasi? Also ob die irgendwie über Operatoren noch eingestreut werden sollen oder wie quasi, welche Funktion muss da so ein Cluster bieten, um das Logo zu kriegen?
Puh, da stellst du mir natürlich jetzt eine Frage, die ich am liebsten rausschneiden würde. Das hast du mit Absicht gemacht. Ich habe mich ein bisschen durchs Repository geklickt, ich kann dir aber keine genauere Auskunft darüber geben. Es gibt ein paar Specs, die genannt worden sind, die eben praktisch genutzt oder die abgefragt werden, um eben diese Evidence zu erzeugen, dass man auch diese Sachen bekommt. Wirklich lang ist die Liste meines Erachtens nach jetzt nicht. Und viel konnte ich da auch noch nicht rauslesen, aber ich wollte es erwähnen, so als den ersten Meilenstein in diese Richtung.
Ja, genau. Ich scroll auch gerade, aber da
gibt es. Es ist wirklich nicht viel, ne? Es sind nur 77 Zeilen oder so. Also es ist wirklich nicht so, oder?
Genau.
Oder bin ich
genau
im falschen Dampfer?
Nee, tatsächlich. Also ich habe mir gerade, das Certified AI Plattform Dingens drüber. Aber vielleicht kann man sich da mal jemanden in die Sendung holen, wie zum Beispiel so ein Mario.
Genau, der Mario wird das wissen, weil ich glaube, der hat daran mitgeschrieben.
Genau, dann lassen wir uns das mal genau erklären. Guter Punkt.
Genau.
So, Felix, du stellst jetzt nicht mehr so viele schwere Fragen.
Genau.
Ne?
bleib stumm jetzt im Hintergrund.
Ja. Genau, nein, wann alles gut. Das ist natürlich eine sehr, sehr valide Frage. Aber wie gesagt, ich denke, das ist noch in der Entwicklung befindlich. Aber die Entwicklung zeichnet natürlich oder hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, nämlich die CNCF rechnet damit, dass eben das Cloud-Native Computing durch eben AI in den nächsten Jahren explodieren wird. Also in den nächsten 18 Monaten werden laut Experten bzw. CNCF-Führung knapp hunderte Milliarden, also es ist nicht wirklich spezifiziert, aber hunderte Milliarden US-Dollar in cloudative Plattformen und deren Entwicklung fließen, gerade getrieben durch KI-Workloads, insbesondere durch KI-Inference-Workloads, die eben einen Wandel hin zu dieser Kubernetes-Plattform eben bedingen. Wie genau das aussieht, werden wir dann in euch in 18 Monaten erzählen können und ob das auch wirklich so eintritt, aber wie gesagt, die CNCF treibt diese KI-Sache schon eine geraume Weile durchs Dorf und jetzt wird es auch mal Zeit, dass da sich nicht nur das Ökosystem hin entwickelt, sondern auch entsprechende Workloads folgen. Genau.
Ja.
Habt ihr dazu was zu ergänzen oder wollen wir weiter zum nächsten Thema?
Nein, ich bin einverstanden.
Okay. Okay. Okay, dann ist die nächste Frage. Bist du damit einverstanden, dass Crossplane jetzt graduated ist?
Ja. Also ich glaube, da freut sich jemand ja so richtig, ne? Also wir haben seinen Namen heute noch nicht genannt, Patrick. Das ist ein Ding. Ja, Crossplane, also quasi ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, ne? Infrastructure Tooling, also quasi manage your infrastructure, your legacy infrastructure in Kubernetes und andere Dinge, die sind jetzt tatsächlich graduated, also quasi, ja, genau, und dementsprechend ein vollwertiges, fertiges Tool. Nein, natürlich nicht, wird sich auch noch weiterentwickeln, aber sie sind halt, ja, graduated. Was soll ich dazu sagen?
Ja, ich finde es spannend, weil ich habe mit einem CNCF-Mäuschen gesprochen. Ich nenne ihn jetzt hier mal Mäuschen. Der entsprechend auch an der dem Graduation von Crossplane beteiligt war. Und Crossplane ist ja von Upbound. Und es gibt in der CNCF ein paar Richtlinien, die erfüllt sein müssen, damit ein Projekt überhaupt graduated sein kann. Und eines dieser Richtlinien ist eben, dass nur eine begrenzte Anzahl an Kontributoren eben zu dem Downstream-Projekt gehören dürfen. Das heißt also praktisch, nur 2 oder 3 Personen von den Kontributoren dürfen eben zu Upbound gehören. Der Rest der Main-Contributoren muss eben aus restlichen Unternehmen der Open-Source-Community oder wie auch immer sein. Das ist aber nicht gegeben in diesem Projekt. Das heißt also, die CNCF hat da mit der Graduation von Crossplane sich so ein bisschen selber ins Bein geschossen, möchte ich sagen, und ihre eigenen Regeln missachtet. Inwiefern das dazu gekommen ist, wissen wir nicht. Aber das ist ganz spannend, wenn ihr mal in die GitHub-Page guckt und guckt, wo arbeiten eigentlich die Leute dort.
Geil.
Das ist vielleicht eine spannende Information.
Wer hat das denn geflüstert?
Könnte, fängt mit M an und hört mit Ario auf. Ja, nein, aber ist auf jeden Fall spannend. Kann man sich mal angucken, auch gerade was die anderen Projekte angeht. Wer maintaint die eigentlich? Wer ist da eigentlich der Core-Maintainer und so weiter und so fort? Relativ interessant.
Ja. Voll.
Genau, dann natürlich noch im Zuge der KubeCon. Wir hatten es in den letzten Folgen schon mal angesprochen. Helm 4 steht vor der Tür. Helm 4 wurde jetzt auch offiziell angekündigt. Die genaueren Parameter haben wir letztes Mal schon besprochen. Kurz hier nochmal in der Kürze. Es gibt ein neues SDK für Entwickler, eben mit modernen Logging im Go, beziehungsweise eingebetteten Commands dafür. Es gibt ein neues Plugin-System und es gibt erweiterte Chart-Features oder Chart-Erweiterungen, um bestehende Workflows zu optimieren. Helm 4 wurde jetzt offiziell veröffentlicht und damit feiert Helm auch sein 10. Jubiläum eben zum Rahmen der KubeCon. Und genau, das ist die erste große oder das erste Major-Update seit 6 Jahren. Das ist auf jeden Fall schon einen langen Zeitraum, den Helm da überbrückt hat.
Ja.
Ja, ich glaube, mir brennt der Helm. Ja. Genau. Also, aber damit schließen wir, glaube ich, das Kapitel zur KubeCon und kommen mal wieder ein bisschen weiter ins Ökosystem raus. Und zwar gibt es einen Verband für betriebsfähige offene Cloud-Infrastrukturen e.V. Der wurde in Deutschland gegründet. Ich weiß gar nicht, in welcher Region der jetzt verortet ist. Aber auf jeden Fall, die haben neben ganz vielen anderen Projekten, die relativ interessant sind, ihre eigene Kubernetes-Solution rausgebracht. Taruk, Certified Kubernetes Version 1.33, hat ihren offiziellen Badge bekommen. Haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und ist natürlich gerade im Hinblick auf Souveränität super spannend. Habt ihr euch mit den anderen Projekten von diesem Verein mal beschäftigt und auseinandergesetzt?
Nee, gar nicht. Also es ist tatsächlich jetzt, du meinst jetzt hier Alaska, ne?
Genau, ja.
Also im Grunde, was dann dahinter steht, ja. Aktuell gar nicht. Nein, bin ich jetzt drauf gestoßen. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, Dresden sind die ansässig, würde ich jetzt behaupten.
Stimmt, genau. Ich erinnere mich, Dresden.
Genau. Ja. Und nee, das ist tatsächlich eine neue, schöne Information für mich. Ist ja auch mal schön.
Ich glaube, dahinter stecken doch auch relativ bekannte Player aus unserem quasi Ökosystem, vor allen Dingen jetzt hier in Deutschland. Gründungsmitglied sind, glaube ich, bekannt. Ich kenne vor allen Dingen Stack, also jeder von uns kennt halt Stack.
Ja.
Und dazu halt noch Cloud Heat, die kannte ich vorher noch nicht so, hatte ich noch nicht so ganz auf dem Schirm.
Ja, das ist der Vorsitzende. Marius Feldmann kommt eben von Cloud Heat, genau. Und der Schatzmeister Steffen Braus ist eben von der Stackit. Und es ist auf jeden Fall ein Zusammenschluss von mehreren Akteuren, die da unterwegs sind. Genau, auf jeden Fall spannend. Damit ist natürlich Taruk nicht das einzige Projekt von eben Alaska, sondern da gibt es noch ein paar andere Projekte. Arco als einheitliche Plattform für effizientes Monitoring hybrider Cloud-Infrastrukturen zu nennen oder Kraken, Open-Source-Tool zum Management energieeffizient optimierter verteilter Workloads. Ich glaube, bei Felix hat da eben eine Glocke geschlackert, als wir das im Vorgespräch kurz erwähnt hatten, Felix. Woran erinnert dich das?
Ach so, ja, wir müssen das nochmal ganz genau angucken, ob da quasi vor allen Dingen eben die Verteilung auch von Binary, also ob es nur um die Verteilung von zum Beispiel VM-Images geht oder eben auch von, weil da steht, also nochmal anders angefangen, dabei quasi steht als Text unter anderem Orchestrierungslayer über verschiedene Boots, wie unter anderem Kubernetes, aber auch OpenShift, aber auch OpenStack zum Beispiel. Das heißt, es geht wahrscheinlich auch um die Verteilung von VM-Workloads. Und dann ist die Frage, ob nur Virtualisierung, also Deployment von VMs gemeint ist, ein bisschen wie im Sinne von KubeVirt, dass man halt sagt, okay, man deployt eben auch über eine gemeinsame Ebene, sowohl Kubernetes-Cluster und dann halt vielleicht darin auch Workloads, aber auch, das war nämlich meine Assoziation, vielleicht Binary-Workloads und dann wäre es wieder ähnlich wie Nomad. Ne, wenn man sagt, man hat eine Orchestrierungsebene, die halt ja nicht nur Kubernetes umfasst, sondern eben auch andere. So. Also müssen wir uns das ganze Ökosystem nochmal genauer angucken, bevor wir zu viel verrückte Sachen spekulieren. Aber auf jeden Fall spannend.
Cool, genau.
Dass sich Leute da engagieren.
Genau, also nutzt die Zeit, vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, klickt mal auf den Link in den Shownotes und schaut euch mal die Seite an. Ist auf jeden Fall ein unterstützenswürdiges Projekt. Das auch nochmal
ein bisschen. Könnt auch Projekte einreichen übrigens. Reicht dein Projekt bei Alaska an?
Genau, man kann auch noch weitere Projekte hinzufügen.
Genau. Ja. Das geht auch. Finde ich gut. Finde ich eine schöne Sache.
Folg mal, hast du ein Projekt, was du einreichen möchtest vielleicht?
Nee.
Kannst du auch flüstern. Dann hast du noch Überlegzeit. Der Bedenkzeit.
Nee. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob mir was Lustiges einfällt, aber mir fällt nichts Lustiges ein. Okay. Heutzutage, hast du gerade einen Daumen hoch gezeigt?
Ich weiß nicht, ich habe einfach nur meine Hand hochgenommen. Ich glaube, das wurde von der Kamera anders interpretiert. Genau, damit kommen wir schon zum nächsten Thema, nämlich zum MinIO. Das ist natürlich auch ein tragisches Thema. Ich glaube, mitunter hat MinIO den Umfang ihres Community-Angebots eingeschränkt und dazu zählt auch, dass eben die Container-Images, die man gebraucht hat, um eben MinIO in containerisierten Umgebungen zu betreiben, eben nicht mehr von MinIO selbst kompiliert bzw. bereitgestellt werden. Das ist natürlich ein bisschen tragisch und passt auch so ein bisschen in die Politik, die beispielsweise eine Broadcom mit Bitnami fährt, dass eben man die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Security-Konformität oder Framework-Konformität von Images und das Hardening von Images damit, das ein bisschen als Ausrede benutzt, warum man eben entsprechend keine Images mehr bereitstellt und warum man die eben auf Closed Source stellt und das eben ins Enterprise-Angebot mit aufnimmt.
Wobei ich glaube tatsächlich, dass das MinIO sowieso als jetzt im Grunde halt in den letzten Monaten ja eher dann halt so ein bisschen die Monetarisierungskeule schwingt da und um dann halt auch natürlich ein bisschen mehr um die Ecke. Also wer MinIO nutzt, der spürt Dinge, finde ich. Also das ist so. Also da ist halt schon in der Vergangenheit ja einiges passiert. Das mit den Images ist jetzt der letzte Weg. Natürlich ist es halt auch so, irgendwann muss man Geld verdienen. Wer hat denn auch MinIO nicht im Cluster laufen, ohne dass er da halt in irgendeiner Weise was bezieht? Wobei halt, ich finde halt, MinIO Enterprise oder MinIO als kleiner S3, der dann halt mitgeschippt wird, das sind halt immer noch zwei unterschiedliche Schuhe, wie ich finde. Ja.
Auf jeden Fall, aber ich finde, du hast gerade einen Satz gesagt, den würde ich gerne als Folgentitel benutzen, und zwar, wer MinIO benutzt, der spürt Schmerzen. Das finde ich out of context sehr, sehr, sehr spannend. Aber genau, also ist auf jeden Fall klar, du hast es ja auch gerade eben gesagt, ne, wenn das Open Source oder das Community-Projekt so gut ist, die Version so gut ist, dass man eben nicht die Enterprise-Version nutzen muss, dann ist so ein Vorgehen vielleicht nachvollziehbar.
Hattest du schon gesagt, dass man die Images woanders dann herbekommt?
Ja, das würde jetzt kommen, nämlich hier an dieser Stelle Werbung. Nein, natürlich gibt es noch andere Bezugsquellen dieser Images, unter anderem die ChainGuard, die eben diese Images jetzt selber baut und eben bereitstellt. Haben wir euch auch verlinkt in den entsprechenden Shownotes. Dann vielleicht nochmal eine kleine Warnung abschließend in eigener Sache. Und zwar der Nginx Ingress Controller AOL. Oder End-of-Life-Prozess endet oder beginnt im März nächsten Jahres. Das heißt also, da ist der Ingress-Controller von Nginx leider dann End-of-Life und wird nicht mehr mit Updates versorgt. Das ist ja schon jetzt länger bekannt. Entsprechend solltet ihr, wenn noch nicht begonnen, jetzt mit einer Migration starten, damit ihr auch vielleicht genug Bedenkzeit habt bis zum nächsten Jahr. Die CNCF bzw. das ganze Ökosystem bewegt sich immer mehr in Richtung Gateway API als Nachfolger für das Ingress-Pattern. daher wird sowieso irgendwann eine Migration notwendig und Optionen sind unter anderem das Nginx Gateway, Kong Gateway, HA Proxy, das Clue Gateway, KubeLB von Qomatic und so weiter und so fort. Also da habt ihr eine mannigfaltige Palette an Optionen und allein deswegen solltet ihr euch vielleicht jetzt schon mal damit auseinandersetzen, was ihr denn dann benutzen wollen würdet, wenn es dann auch wirklich EOL ist. Habt ihr schon für eure Umgebungen, vielleicht für eure privaten Umgebungen, Alternativen gefunden?
Fragst du das jetzt das Publikum oder?
Nö, ich frage euch. Das Publikum kann mir ja jetzt gerade nicht antworten. Deswegen die frage ich gar nicht. Ja, ich frage euch.
Ich glaube für mich selber wäre halt aktuell, ich hatte es auch schon irgendwo gebaut, das Nginx Gateway, weil es halt im Grunde halt der gewohnte Schwung und halt im Grunde halt vom Funktionalitätsumfang genau das tut. Ne? Ja. Also.
Da könnt ihr vielleicht, also ich habe das nur am Rand die Tage irgendwie aufgeschnappt, weil ich mit jemandem drüber gesprochen habe. Vielleicht könnt ihr beide mir ja sogar on-air noch ein bisschen mehr zu erklären. Gibt es nicht von Nginx sogar quasi einen Migrationspfad von Ingress-Controller zu Gateway-API, was dediziert so wie so ein bisschen angeführt oder angeleitet wird?
Da fragst du was, das kann ich dir gar nicht sagen, weiß ich gar nicht. Ist das?
Es gibt tatsächlich einen Migrationsguide vom Nginx Ingress Controller, aber genau beschäftigt habe ich mich damit ehrlich gesagt auch noch nicht, weil ich in den Umgebungen, in denen ich unterwegs bin, schon den KubeLB nutze. Genau.
Also es hängt genau, also einerseits das, andererseits, also wer sich so ein bisschen mit Gateway API beschäftigt hat, der hat dann im Grunde ja schon so ein bisschen das Funktionswesen von der Gateway API verstanden und dementsprechend versteht er auch, wie es bereitgestellt wird. Das fließt so ein bisschen aus dem Kontext heraus. Ne? Mhm. Andererseits muss man dazu sagen, das Plattform das ja dann halt in irgendeiner Weise covern, dass sie dann halt irgendwie sagen, okay, gut, ja, wir müssen das jetzt ändern. Ne? Also gut, OpenShift hat sowieso dann halt einen Router-Endpunkt, aber auch eine Kubernetes oder eine SUSE werden dann halt vermutlich mit einer Lösung um die Ecke kommen und was haben. Wobei bei der Kubamatic ist es bei den User-Clustern immer noch ein Thema, da muss man sich da wirklich damit ein bisschen mit beschäftigen. Mhm. Ja, genau. Es macht grundsätzlich Sinn, sich da mal reinzulesen.
Genau. Trotzdem nochmal, wie gesagt, der Hinweis, kümmert euch da zeitnah drum, tut euch selber einen Gefallen und macht es nicht erst, wenn es soweit ist.
Bis März sind nur Security-Patches, ne? Bei Bedarf. Ja. Ne? So ist, glaube ich, die Aussage. Ja.
Genau. Ja. Damit wären wir durch mit dieser Rubrik und können eigentlich...
Nee, eigentlich, du hast noch einen ganz wichtigen Punkt hier, den musst du jetzt auch nennen. Jetzt hast du es stehen gelassen, dann musst du den jetzt auch nennen.
Meinst du denn den Punkt, den ich hier im Shift habe, in den Notizen? Mit den
We build 130.000 Nodes Cluster.
Ja, genau, kann ich sagen. Im offiziellen Blog von der Google Cloud gab es jetzt vor 2 oder 3 Tagen, ich glaube 22. November, einen Artikel darüber, dass der bisherige Rekord von 65.000 Node GKE Cluster gebrochen worden ist durch wahnsinnige 130.000 Nodes.
Das ist ein bisschen Marketing doof gemacht, ne? Weil ich hatte dann zu dir gesagt, als du das gesagt hattest, jetzt, wir unterhalten uns auch vorher. Das hatten wir doch schon, das war doch schon drin, aber das, gut, okay, dann waren das damals halt 65.000 Nodes, jetzt sind es 130.000 Nodes.
Genau, genau. Also haben sie nochmal einen draufgesetzt. Ich finde schön, wenn man die alle, wenn man da mal debuggen muss und irgendwelche Nodes drainen muss und so weiter, das finde ich ist auch eine spannende Sache. Aber ja, genau, also haben wir euch natürlich auch verlinkt, den Rise of the Mega Cluster. Könnt ihr euch mal angucken, wie das genau aufgebaut ist und welche Herausforderungen da mit eingekommen sind. Ich sehe jetzt den Use Case für einen 130.000 Node Cluster bei meinen Kunden oder bei meiner Umgebung jetzt nicht wirklich.
Noch nicht.
Aber
nicht.
Das kommt bestimmt. Alles. Ja, ich warte noch 2 Jahre und dann habe ich das auch.
Der Umwelt zuliebe, genau. Würde ich sagen. Der Umwelt zuliebe.
Genau. So, damit wären wir jetzt aber am Ende von dieser Rubrik und würden direkt weiter hüpfen oder humpeln wir, ich weiß es nicht, vielleicht schlittern wir auch. Kommen wir direkt zur nächsten Rubrik, nämlich die Cloud Native Security. Cloud Native Security. Yay. Und da hat uns unser Wurmexperte Felix Kerker das nächste Würmchen mitgebracht. Felix, was hast du denn da aus dem Hut gezaubert?
Tatsächlich diesmal beschränken wir uns so ein bisschen auf einfach nur mal ein Update, guckt euch nochmal die größeren Quellen irgendwie an und halt das die nächsten Tage mal im Auge. Es gibt quasi eine neue Serie von Shai-Hulud, quasi wieder ja, NPM-Wurm und da sind eben verschiedene Plattformen auch schon bekanntere Pakete betroffen. Aufnahmedate für uns ist ja 25. November und das war eben gestern Nachmittag also Montagnachmittag, da geht es schon wieder ganz schön rund. Also das bleibt spannend auf jeden Fall. Aber Lessons learned vom letzten Mal, das ist nämlich der Nachtrag zu unserer Glassworm-technische Erklärung, war da im Hintergrund vielleicht doch nicht so ganz so akkurat. Und deswegen, wenn man nicht vorher ausreichend Zeit hat, sich genau technisch nochmal einzulesen, dann verweist man lieber nur auf, da ist was, guckt euch das an. Also wir verzichten jetzt mal auf eine genauere Erklärung, weil ich eben noch gar nicht die Zeit hatte, da richtig reinzugucken.
Mhm. Weißt du, was ich doof finde, dass sie das nicht mit, also die Benamung nicht mit den Kinofilmen von Dune abpassen. Das wäre eigentlich immer ein bisschen schön mit dem nächsten Dune, also mit Dune 3 kommt dann Shia Hulu 3 raus oder so.
Ja. Ich glaube, Dune das kann ich zumindest sagen, in dem Artikel, den ich gelesen habe. Da ist anscheinend, also es ist nicht, es gibt ja sowieso immer keine offiziellen Namen, sondern quasi das setzt sich ja nur durch von den Entdeckern quasi, wer das so als Security Researcher irgendwie benennt. Und die offizielle Bezeichnung ist Shia 1 Hulut.
Achso.
Aber
das ist ja noch sehr schön.
Du hast gerade angesprochen, dass unsere Darstellung das letzte Mal nicht ganz korrekt war. Hast du denn zumindest da einen Fingerpointer in der Richtung, wo wir uns da geirrt haben oder sowas?
Naja, zumindest war ich etwas zu euphorisch, ob der Sache von dem Glas-Aspekt vom Glassworm, dass die Obfuscation, also schon ganz, ganz spannend, das funktioniert ja über. Ja, jetzt Unify, ich glaube, im Modification-Character, die eigentlich irgendwie dafür da sind, quasi zum Beispiel, du hast irgendwie eine Null und dann gibt's eine Grüße an Heise Podcast quasi, die erklären werden. Da kann man quasi, du hast eine Null und du hast den Modification-Character davor und dann gibt's eine Null mit einem Strich zum Beispiel oder für verschiedene Sprachen, weil es quasi keinen Sinn macht, ein ganz eigenes Zeichen dafür zu machen. Und Default Behavior ist eben, wenn das nicht dargestellt werden kann, dann machen viele Editoren quasi Sachen, machen damit dann gar nichts. Mhm. Also stellen das irgendwie gar nicht dar. Und im Prinzip gibt es quasi keine Regel, dass nach diesem Modification-Character, normalerweise würde ja der eigentliche Character da stehen, aber wenn da wieder ein Modification-Character steht, also eine endliche Kette, dann wird davon dann gar nichts dargestellt. So, und es gibt aber quasi, der Trick ist, was ich habe bei der ersten Erklärung, jetzt mache ich es auch ausgelassen hatte quasi, was ich hinterher dann eben erst gelernt habe, ist, dass man du brauchst schon eine Stelle quasi offenen Code, ne? Also der Code, der dann quasi diese Sequence lädt. Und das ist natürlich schon relativ offensichtlich, ne? Dass du quasi, also es ist nicht so komplett, da ist gar nichts und da wird es plötzlich durch den Interpreter ausgeführt, sondern da ist gar nichts. Und du brauchst aber eine Loader-Zeile und die musst quasi durchrutschen durch den Merge-Request oder in den Sachen. Und dann geht das rund. Also eine Kombination ist jetzt dann dadurch nicht mehr ganz so crazy, wie das am Anfang klingt, von sagen, ja, man kann da überhaupt nichts sehen und keine Chance und alles ist ausgehebelt.
Aber hattest du das letzte Mal nicht auch schon relativiert? Also ich würde behaupten, dass wir da haben wir das letzte, aber gut.
Ich habe dir das zwischendurch schon mal erzählt.
Ach so, oder so.
Ja. Auf der Toilette, auf der Arbeit. Nee, aber das ist natürlich ein spannender Punkt, weil der Punkt ist, wenn es einmal drin ist, dann ist, also ich hatte dieses Glas oder dieses Translucent eher darauf, dass er halt selber die Server, wo die Payload ist, praktisch nicht durch beispielsweise ein DNS-Scanning oder sowas auffindbar ist oder verhinderbar ist, weil eben einfach immer sich der Endpunkt ändert, von dem die Payload gepullt wird. Das hatte ich jetzt eher mehr so als den Glass-Aspekt betrachtet gehabt, aber du hast schon recht, wenn da noch eine Abhängigkeit mit drin ist. Nichtsdestotrotz, der ist ja self-replicating, soweit ich das gehört habe, ne? Der andere, aber ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Womit man sich nochmal ein bisschen auseinandersetzen kann. Genau, auf jeden Fall danke. Ich hatte als Kind immer Angst vor Fuchsbandwürmern. Jetzt habe ich Angst vor anderen Würmern. Aber man hört nicht auf, ne?
Du hast keine Angst als Kind vor Fuchsbandwürmern?
Was? Nö, wieso denn? Ich gehe ja nicht raus. Also, wie soll ich denn Fuchsbandwürmer bekommen? Ja. Also, ich bin doch die ganze Zeit nur zur Freude meiner Partnerin an den Bildschirm geklebt. Ja. Genau, damit nicht vorbei, sondern es gab auch drei neue ernsthafte CVEs in Run-C. Wer von euch kann mir sagen, was Run-C ist? Ihr wisst es alle, oder?
Ja, genau. Ja. Basis, also wir können es kurz fassen, glaube ich, Basis für Container-Runs. Also das ist die unterste Ebene.
Genau, also die Referenzimplementierung der OCI Runtime Specification läuft unter der Haube bei Containerd, Cryo, allen möglichen Managed Kubernetes-Instanzen und so weiter und so fort. Also ist eigentlich überall drin bei allem, was wir mit Kubernetes zu tun haben. Und kompromittierte Container-Images können im Zweifel diese Schwachstellen ausnutzen. Das ist der CVE 2025 31133 oder der 52565 oder der 52881. Wenn ihr euch jetzt die Zahlen nicht gemerkt habt, könnt ihr die gerne nochmal in den Shownotes nachgucken, da haben wir sie für euch verlinkt. Komprimierte Container-Images können eben diese ausnutzen und unter Umständen direkt auf /proc mounten. Und das ist ein virtuelles Filesystem für die Kernel-Interaktion. Felix, hast du damit schon mal was zu tun gehabt?
Mit Run-C?
Nee, mit /proc.
Ach so. ja, im Zweifelsfall, aber eigentlich, also jetzt nicht so sehr bewusst, sondern immer okay. Nur quasi, okay, du musst es irgendwie durchmounten, um bestimmte Interaktionen zu haben und sowas. Genau. Ja.
Ja. Ja, also was dadurch passieren kann, ist, wenn man diesen Mount eben entsprechend ausnutzt, dass eine Host-Übernahme geben kann, einen Denial of Service und so weiter und so fort, zwar über den Cluster-Lifecycle hinaus, ohne dass man überhaupt erstmal über die Container-Runtime ausbrechen muss, sondern du kannst einfach direkt über diesen Mount, sag ich mal, mit dem Kernel interagieren und alle möglichen Sachen machen. Das heißt also, auch hier sehen wir wieder die Isolation eines Containers oder den Linux-Namespaces ist eben keine sichere Grenze, die unüberwindbar wäre, sondern es gibt immer wieder Wege und Möglichkeiten, entweder durch Schwachstellen oder eben durch Fehlkonfigurationen diese zu überwinden. Und die Mitigation ist dann natürlich klar. Erstmal keine untrusted Images benutzen, sollte man sowieso nicht. Guckt nach, was ihr euch entsprechend pullt und woher die kommen, dass das auch alles verifizierte Images sind. Und zeitnah eben eure Container Runtime Update beziehungsweise direkt ein ganzes Plattform Update machen.
Das ist dann halt immer ganz spannend, weil solche Schwachstellen ja oft, vielleicht ist es nicht quasi am Anfang, weil man sagt, ja, okay, ne, Container starten auf meinem Cluster geht ja nicht. Mhm. Aber es ist dann manchmal der zweite oder dritte Schritt, ne? Wenn man halt irgendwo die Möglichkeit hat, quasi durch was auch immer die Berechtigung, dann halt, ne, du hast einen Container verloren, dann quasi hat der irgendwie diesen sagenumwogenen Service-Account-Token immer quasi, den man immer braucht für irgendwas. Und wenn der dann quasi dann doch irgendwie einen Container starten kann und dann machst du dein eigenes Image und dann ist die Kiste weg.
Ja. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das hat Amo herausgefunden oder Forscher von Amo haben das herausgefunden. Den Link zu den Blogartikeln von denen haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Guckt gerne rein, wenn euch das weiterhin interessiert. Aber zum Thema sichere Images und vor allem Provenance von Images hat die Red Hat auch was Neues im Pedo oder im Köcher. Nämlich jetzt letzte Woche, als ich auf der Summit Connect war, glaube ich, kam die Ankündigung, dass es eben ein neues Projekt von der Red Hat gibt, nämlich das Project Hummingbird. Und das setzt sich so ein bisschen auf den Trend auf, den wir auch schon öfters besprochen haben hier im Podcast, nämlich dass sichere, CVE-freie Images immer mehr gebraucht werden, insbesondere im Hintergrund von dem CIA und so weiter und so fort. Entsprechend hat die Red Hat das aufgegriffen und sagt, okay, wir wollen auch minimale, gehärtete Container-Images aufbauen, eben im Rahmen dieses Project Hummingbirds. Ziel ist eben, Zero CVEs, Nachweisbarkeit mit S-Bombs und eben Nachhaltigkeit durch Wartung und Support. Der Early Access davon beginnt ab Dezember. Ihr könnt euch jetzt anmelden unter dem Link, den wir euch dazu auch in den Shownotes gesendet haben. Ist vielleicht auch ein ganz, ganz guter Gegenentwurf zu ChainGuard, Minimus oder eben Echo. Und wie alle kleineren Startups heißen oder Unternehmen heißen, die jetzt in diesem Kontext hochgekommen sind. Ich hätte auf jeden Fall schon ein, zwei Mal im Kundenkontext jetzt auch die Nachfrage gehabt, wie können wir eigentlich oder wo können wir eigentlich gehärtete Images für OpenShift-Umgebung oder beziehungsweise für OpenShift-Komponenten beziehen. Die Frage sollte sich damit jetzt erledigt haben.
Nice, tatsächlich. Sehr schön.
Ja.
Das ist. Genau, bezieht sich das dann letzten Endes auf die Apps, die dann halt über OpenShift dann ausgeliefert werden, richtig?
Ich würde in erster Instanz erstmal davon ausgehen, dass das der Fall ist. Ob sich das im Nachgang noch ausweitet, da konnte ich jetzt noch nicht herausfinden. Aber in erster Instanz würde ich sagen, das bezieht sich auf die OpenShift-Packages.
Ja, okay, cool. Echt cool.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ein guter Trend, muss nicht mehr jeder selber machen.
Bringt auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Konkurrenz in den Markt. Finde ich spannend. Dann direkt auch, wir hatten es gerade eben, Software Supply Chain ist ein wichtiges Thema, darauf achten, woher die Container-Images kommen, war auch tatsächlich ein Thema auf der Keynote der KubeCon. Und zwar wurde dort ein fiktiver Angriff auf eine gut gesicherte Kubernetes-Umgebung simuliert. Gut gesichert ist in dem Fall relativ, weil es ging darum, dass die Kubernetes-Umgebung eben über Network Policies, RBAC verfügte und eben keine Unprivileged Pods und so weiter zugelassen hat. und so weiter und so fort. Also eigentlich der Grundsatz, den man vielleicht dann auf einem gut installierten Cluster und einem gut gemaintainten Cluster vielleicht haben sollte. Allerdings war es möglich, einen Angriff durchzuführen, indem man eben auf die Build-Pipeline der Images, die erst später in den Cluster gekommen sind, durchgeführt hat und dort eben die Pipeline übernehmen konnte und zur Build der Images einen Crypto-Mining-Payload in die Images injecten konnte. CVE-Scanner wie Trivi, Gripe und Co. zeigen natürlich nichts an, weil das natürlich nicht unter die CVEs fällt, die eben gescannt werden. Wie gesagt, diese Image-Scanner scannen sowieso nur die Metadaten ab und wenn man eben diese Metadaten manipuliert, weiß man sowieso nicht, was da drin ist. Auch nochmal ein Punkt für offizielle Images zu verwenden. Und ja, es wurde eben gezeigt, wie man versuchen kann, das eben abzusichern. Das SLSA-Framework wurde herangezogen, unter anderem auch ein Sixtor und Policy-Tools wie Kiverno, um eben solche Angriffsvektoren zu negieren und beziehungsweise Images, die nicht eben signiert sind, beziehungsweise auch über Signaturen verfügen, die man nicht kennt, überhaupt gar nicht erst auf den Cluster zu lassen. Zusätzlich wurde in diesem Kontext auch eine neue Baseline der Open Source Security Foundation vorgestellt, nämlich die Open Source Project Security Baseline, die eben als mehrstufiges Modell zur Absicherung von solchen Projekten oder Clustern dienen kann. Unter anderem wird da die Access Control beleuchtet, Build-and-Release-Zyklen, Dokumentation, Governance, Legal Quality, Security Assessment und Vulnerability Management. Das ist ein Modell, was über drei Reifegrad-Schritte verfügt. Inwiefern sich das durchsetzt, können wir nicht beurteilen, aber ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn ihr vielleicht eine grobe Handreichung haben wollt, in welche Richtung ihr vielleicht gehen könntet in der Absicherung eurer Infrastruktur. Die Quelle haben wir euch wie immer in den Shownotes verlinkt. So.
Da kann man gar nicht dazwischen reden. Du hast auch so einen roten Faden gesponnen hier, ne? Das passt ja, das passt ja alles so sehr gut zusammen.
Ja. Ich stolper auch gleich darüber, deswegen genau. Ja. Ich hoffe, ihr seid noch wach, weil ich bin jetzt fast fertig. Und zwar auch hier nochmal, kleiner Reminder, der CAA, habe ich schon mal erwähnt, der tritt nächstes Jahr in Kraft, hoffentlich Mitte nächsten Jahres, und betrifft jedes vernetzte Produkt, welches verkauft bzw. bereitgestellt wird. Das heißt also auch, wenn Dienstleistungen angeboten werden, wo eben entsprechend was bereitgestellt wird, dann ist das davon auch betroffen. Unter anderem, ich glaube, vorgeschrieben sind 5 Jahre Sicherheitsupdates, SBOM, Vulnerability Management und sichere Default-Konfiguration und vieles mehr. Wer dagegen verstößt, dem drohen empfindliche Strafen, unter anderem 2% vom Jahresgewinn oder ein Ausschluss vom Markt. Spannend.
Krass.
Sollte man darauf achten und das nicht verschlafen.
S-Bombs ist so ein Ding, ne? Mhm. Also das mit den 5-Jahres-Security-Patches, das kann man wahrscheinlich noch fühlen, aber S-Bombs, das ist nicht so eben vertreten.
Eben. Und in diese Scharte schlagen natürlich auch eben Hersteller wie oder Anbieter wie Chainguard und so weiter rein, ja. Weil damit hast du halt praktisch einen großen Kontext schon totgeschlagen, ja. Sag ich mal so. Ne?
Ja.
Und den Rest kriegt man dann auch noch hin, aber damit hast du dieses ganze Vulnerability Management schon mal weg, was ganz gut ist. Genau. Felix, ich sehe hier noch irgendwas mit dem Vault. Was kannst du mir denn dazu sagen, hör mal?
Was wolltest du denn da sagen? Ja,
was wolltest du mir denn sagen?
Tatsächlich hat sich ein Bug eingeschlichen in den Terraform Vault Provider und der hat sogar quasi eine CVE bekommen. 2025-33 von HashiCorp selber.
Mhm.
Und das Problem ist eigentlich nur, der Codefehler ist relativ banal. Es ist ein Mapping-Fehler. Und zwar passen die Defaults von der API und vom Provider nicht zusammen. Und wenn man die LDAP Authentication Method konfiguriert, dann gibt es da das Attribut oder gab es das Attribut oder gibt es immer noch, aber es wird jetzt deprecated, Deny Null Bind. Das heißt, per Default quasi ist ein, wenn der hinterliegende LDAP-Server quasi ja Anonymous Binds akzeptiert, dann kannst du theoretisch das auch im Vault anschalten, dass du auch einen Empty, also dass du diesen Bind auch machen kannst. Ne?
Mhm.
Also quasi ein Bind ohne Passwort, der dann quasi unauthenticated ist. Und zumindest führt das im Vault mindestens in der Standardkonfiguration zu einem Default-Token, also zu einem Token, der zumindest die Permissions hat, die halt der Default-Token irgendwie hat. Das sind so ein paar einfache Sachen, zum Beispiel eben Lookup von anderen Token und eben so ein paar Kleinigkeiten. Also jetzt noch kein richtiger Breach, aber zumindest bist du schon mal, hast du mal irgendeinen Eintrittspunkt, während du vorher halt gar keine Credentials hast.
Mhm.
Und je nach Konfiguration, ich habe das jetzt noch nicht per Hand mal nachgespielt, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man die Rollen ungünstig konfiguriert hat, dass man dann auch mehr Berechtigung noch bekommt dadurch. Mhm. Ja, und das war halt eben der Punkt. Eigentlich die API hat das standardmäßig aus. Also wenn du jetzt einfach nur über die API oder über die UI den LDAP, die Authentication Engine, anmachst, dann sind diese Anonymous Binds halt nicht gar nicht zugelassen. Und der Provider hatte das aber auf True. Und wenn du halt dann über den Terraform-Provider das konfiguriert hast, hast du das per Default angeschaltet, obwohl das eigentlich gar nicht gewollt war. So. Ja, und da die eben im Grunde wahrscheinlich auch quasi schon durch ein paar andere Sachen sowieso hinterfragt haben, ob es eine sinnvolle Anwendungsfall für diesen für dieses Erlauben von Anonymous Binds gegen die LDAP Authentication gibt, ist das eben auch, also wird das auch deprecated. Mhm. Und das Problem quasi oder dieser Mismatch ist auf jeden Fall in den Versionen, also Provider-Versionen, das ist ja mal das Wichtige, eine Terraform-Provider-Version ab 4.2 auf jeden Fall drin, bis 5.4 und in 5.5 wird es gefixt. Also wenn ihr quasi irgendwelche Konfigurationen habt, die diese Nische betreffen, also eigentlich ist es gar nicht so nischig, aber also in meiner Welt, aber es kommt ein bisschen drauf an, wer zuhört. Ne? Also wenn man Vault-Konfigurationen mit Terraform-Provider gemacht hat und dabei LDAP-Authentication konfiguriert hat und dann auch noch einen LDAP-Server hat, der Anonymous Binds zulässt, dann könnte man da mal aktiv werden.
Ja. Das war mal ein Feature, ne? Würde ich jetzt so sagen. Verrückt. Man kann sich das vorstellen, wie das so entstanden ist, ja.
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 Ist auf jeden Fall eine spannende Information. Du hattest noch kein CVSS genannt gehabt, oder? Gibt es da überhaupt einen?
Ich weiß es nicht genau, ob die einen vergeben selber oder ob das quasi extern vergeben wird. Das ist ja auch so eine interne Nummer, ne? Ich weiß gar nicht, ob die offiziell registriert haben.
Ach so, ja, stimmt, hast du recht, ja. Wahrscheinlich dann nicht.
Aber ich habe tatsächlich noch ein, wenn ich schon mal im Reden bin, ne, wir machen das, übernehmen das quasi von den anderen beiden. Wenn man im Reden ist, dann nicht wieder abgeben, bevor jemand dazwischen grätscht.
Alles klar, Felix. Okay.
Ja, gut, ich sage nichts mehr.
Ja, ist ja gut. Ja, dann red halt.
Red halt. Und zwar geht es quasi um den neuen Release von OpenTofu. Mhm. Im Moment gibt es Release Calendar 3 von neuer Version 1.11. Und da gibt es quasi neue Features. Und zwar mit Tofu 1.11 zieht Tofu dann wieder gleich mit Terraform an einem bestimmten Punkt und integriert Ephemeral Resources. Das ist eigentlich ganz spannend, weil man ja vorher im Prinzip konnte man auch die beiden Interpretationen von, hatten wir glaube ich letztes auch schon mal das Thema, also genau, ist ja auch häufiger, von State Encryption versus Ephemeral Resources, sind ja eigentlich zwei Ansätze für das gleiche Problem. Und da aber die Provider jetzt natürlich durch das größere Terraform-Ökosystem auch quasi anfangen, Ephemeral Resources zu implementieren, damit quasi man sich an dieser Stelle nicht entscheiden muss, weil sonst hätte das quasi ja auch, also auch für mich in manchen Projekten, wenn ich halt Ephemeral Resources benutzen will, dann bin ich ja auch vorher auf Terraform angewiesen und ab der 1.11 kann ich dann jetzt theoretisch auch da weiter Tofu nutzen. Das ist irgendwie ganz spannend. Und ich finde, es hat so ein bisschen so, das glaubt ihr noch nicht, das reicht noch nicht, komm, wir legen noch einen drauf, so ein bisschen. es gibt auch noch Enabled, quasi ein neues Meta-Argument. Das ist und auch eine von den ganzen, also das Tofu-Projekt ist ja auch quasi sehr Community-getrieben und geht quasi immer auch mit der State-Encryption ja genau in die Kerben, wo quasi vorher jahrelang dann in dem Sinne keine Bewegung war. Also manche Issues, die sehr lange stale waren, von Sachen, die sehr nachgefragt waren. Das unter anderem war das ja auch als die erste Sache, die sie angegangen haben, war Provider for Each, was ja auch vorher jahrelang quasi diskutiert wurde. Und jetzt ist es quasi das Enabled Meta-Argument ist quasi die direkte Alternative zu der relativ umständlichen Konstruktion, dass es quasi in Terraform keine If-Bedingungen gibt, also keinen Switch oder sowas, um eine Ressource an- und abzustellen. Das kommt jetzt nämlich eben durch dieses Enabled Meta-Argument, das man in den Meta-Block reinpacken kann, sondern vorher ist es quasi immer Count und dann quasi über die quasi Funktion dahinter immer so, okay, ich setze die Anzahl dieser Elemente auf 0, wenn die Variable, wenn der Bool dahinter halt dann true oder false ist. Was aber dann in der Kette dazu führt, dass der Access immer quasi ja auch über eine empty list, also über eine List stattfinden muss. Ne? Also du musst dann immer gucken. Mhm. Aber das ist jetzt aber ein spannender Punkt, wo ich die Ankündigung habe und beim Reden bin. Das war, glaube ich, einer der Hauptargumente, warum das auch immer abgelehnt wurde, zu sagen, ja, dann kann es ja Ressourcen geben im Access, die es dann gar nicht gibt. Und da bin ich jetzt spannend, wie das quasi sich dann auswirkt und ob da nochmal eine Ergänzung im Nachschub kommt, also in den Release Notes von 1.11, wie dann das vorgesehen ist. Ne? Ob man dann immer über Lookups gehen muss, ob es dann eine extra Function nochmal eingeführt wird, die so ein Safe quasi Lookup hat, wenn es die Resource im Tree gar nicht gibt. Also da ist Bewegung drin. Man kann aber auf jeden Fall zumindest schon mal sagen, an dieser Stelle, Konkurrenz belebt das Geschäft. Da ist jetzt Bewegung drin, auf jeden Fall. Ne? Wenn einer dann Move macht, dann gehen plötzlich Sachen, die vorher doch immer lange nicht gingen. Ne? Das ist schon ganz spannend. Mhm.
Hast du Gefühle dazu? Das würde mich mal interessieren. Das ist ja, man geht ja hier ein bisschen auf Fang. Also Fuser, das ist ja fast wie Wahlkampf. Das sind ja fast so ein bisschen populistische Methoden, die ja angezettelt werden. Was hast du da Gefühle dazu? Also hast du Favoriten oder stellt sich das für dich dann halt so krass da, dass du sagst, ja, OpenTofu ist lieber das Ding? Oder?
Boah, ich bin.
Traust du dich das nicht zu sagen?
Traue ich mich das nicht zu sagen. Und B, bin ich immer hin und her gerissen. Also das bleibt spannend.
Spannend, aber also, wir hatten es, glaube ich, im Vorgespräch auch gehabt. Könnte es sein, dass man OpenTofu oder OpenBAO da also im Endeffekt einfach vielleicht auch mal den Hahn abdreht?
Gut, kommt natürlich auf die Möglichkeiten an, ne? Also wer da... Mhm. Ne, also an welcher Stelle. Es kommt, ich glaube, das ist immer die Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab am Anfang mal so ein bisschen juristisches Handgemenge, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, es gibt jetzt nicht, dass es jetzt so einen aktiven Dauerkrieg gibt, quasi über quasi bestimmte so Code-Rechtsverletzungen. Ich glaube, da haben sich auch bei, also zumindest bei Tofu, gab es, glaube ich, auch einen relativ umständlichen Prozess, den sie da aufgesetzt haben, um Features quasi nachzubauen, ne? Also, dass das irgendwie Leute in einer stillen Kammer irgendwie machen müssen, ohne Referenzimplementierung und Co. Also, um da quasi dem Vorwurf des Plagiats irgendwie dann zu entgehen. Aber es ist nicht ganz leicht, glaube ich, die Challenge, ne? Also, vor allem halt mit Feature-Kompatibilität gegen eine gemeinsame, ist es ja eigentlich ein gemeinsames Interface. Und da quasi dann immer eine andere Implementierung zu machen, sagen, dass ich bin da wirklich alleine drauf gekommen.
Ja, eben, genau. Das ist halt die Schwierigkeit dahinter, ne? Weil ich meine, im Endeffekt, so weit wird sich die Codebase jetzt noch nicht weiterentwickelt haben. Und letztlich liegt der Vorwurf da eigentlich schon nahe. Ich finde es spannend, weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich war diese Woche auf der Summit Connect in Darmstadt und dort habe ich einen Anbieter von Confidential Computing, der praktisch den Attestierungsservice als SaaS anbietet, kennengelernt. Und das ist auch eigentlich ein Fork von Vault, wo eben Vault oder dann eben der KMS-Service ist. Und das finde ich auch relativ interessant, weil da habe ich mir auch gedacht, okay, ob das überhaupt, wenn das mal rauskommt oder sowas, zulässig ist oder ob da nicht irgendwas mal gegen gemacht wird, habe dann natürlich auch an BAO gedacht. Aber
ich würde sagen, bei Tofu ist möglich. Also da geht es ja auch ein bisschen um offene Specs und sowas, ne? Und dann gibt es vielleicht mal einen Bug, den man fixen muss. Ne? Das ist quasi, also da, das ich würde sagen, das thrived ja auch ganz gut. Bei BAO bin ich ein bisschen skeptischer. Also da ist ja natürlich auch Backing hinter von quasi größeren, also von Sponsor quasi. Also jetzt nicht da nur einer auf seinem Sofa, aber auf der anderen Seite bei so einem Security-Tool, und es geht ja oft auch um Krypto-Sachen und so. Das ist schon Sport. Also ich würde sagen, das ist sportlicher und da ist auch die Gruppe natürlich kleiner und ich glaube, die Adoption ist ja natürlich auch wesentlich, ne, wenn während quasi Tofu ja schon einige auch größere Fans irgendwie hat und ja auch gebackt wird von vor allen Dingen der Community der Tacos, wie man sagt.
Ja,
bleibt spannend.
Auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall.
Könntest du gleich weitermachen, Felix? Du hast das Wort übernommen. Du
bist immer noch. Stimmt, genau. Wir sind ja auch in meiner Welt, ne?
Genau, genau. So. News Welt, from down under. Für alle, die orientiert werden wollen, da sind wir nämlich schon.
Ja, da verschiebt sich dann das Gewicht quasi, ne? Wenn die. Ja, genau. Also, das ist eigentlich auch mal. Aber ihr könnt direkt mitreden. Wir machen eine offene Felddiskussion.
Nee.
Und zwar, pass auf doch, quasi durch den Anschub quasi von Deprecation Windows 10. Jetzt ist dieses Jahr dann doch noch auf den letzten Metern das Jahr des Linux-Desktops. Weil tatsächlich verzeichnen einige Distros Top-Download-Zahlen und das war jetzt nämlich persönliche Evidenz und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr das auch schon erlebt habt. Ich hatte tatsächlich schon jetzt mehrere Gespräche und auch quasi ein paar sonst nicht so IT-affine Freunde und Bekannte, die jetzt wirklich auch Linux installiert haben. Und ich glaube, es ist so ein Zwischenspiel, dass Desktop-Software immer weniger wichtig wird. Das habe ich auch vor ein paar Jahren schon mal gesagt, dass quasi, ne, wenn es immer weniger wichtig wird, ob du jetzt ganz bestimmte Software, sondern es im Prinzip nur darum geht, okay, ich brauche halt einen Laptop und da soll halt ein Chrome laufen zum, was weiß ich, auch gucken. Und vielleicht auch durch manche Leute, na, Cloud Gaming wird ja auch immer größer. Und dann ist quasi auch diese ganze Gaming-Schiene nicht mehr so wichtig, wenn man nur mal was daddelt. Und dann ist das OS auch, ne, wann dann, ja, dann lieber auch umsonst OS so.
Ja.
Frag mal gern du.
Nee, ich persönlich nicht. Also ich verzeichne da nicht. Ich hätte da eine andere Frage im Hinterkopf. Weiß das jemand, ob das dann halt damals bei der Abkündigung von XP oder Windows 7 auch so ein Thema war? Weil das ist ja dann halt immer so ein bisschen diese Präferenz, die dann dazu führt, dass man sagt, ja okay, wenn die das jetzt machen, dann gehe ich jetzt rüber oder mache halt Mac oder Linux. Ja.
Also ich würde jetzt gern zum Spaß sagen, auch um Christian Stankovic so ein bisschen zu nerven, dass Linux sich nicht durchsetzt und dass es eigentlich, sag ich mal, nur so eine vorübergehende Modeerscheinung ist. Ja, aber nein, ich sehe das auch, also ehrlich gesagt in meinem Freundesumfeld und Bekanntenkreis, dass immer weniger Windows genutzt wird, was aber auch vor allem daran liegt, dass es viel zu sperrig ist. Ich glaube, jetzt kam ja auch das Windows 11 Update 24H2 raus, es gab dann ein Update, was laut Microsoft broken by design ist und ziemlich viele Kernkomponenten irgendwie disabled bzw. nicht funktioniert da in diesem Update. Ich glaube, es hat auch mit dem Reifegrad der Software zu tun. Wir bekommen mit, dass Windows, glaube ich, ein bisschen für den Endnutzer ein bisschen viel Funktionen bietet, die man vielleicht gar nicht braucht. Zeitgleich werden aber auch immer mehr Funktionen, die man, glaube ich, bei Windows Singular hätte, auch auf Linux möglich gemacht. Ne? Beispielsweise durch dieses Layer, was beispielsweise SteamOS eingeführt hat. Und auch das, dadurch, dass auch immer mehr beispielsweise Konsolen auf Linux-Basis laufen und man auch da beispielsweise beim Steam Deck oder jetzt auch mit dem neu angekündigten, ich kenne ihn nur unter GameCube, ich weiß gar nicht, wie es wirklich heißt, aber diese neue Steam-Machine auch ein Linux mitbringt und verliert man so ein bisschen die Hemmschwelle vor Linux und es wird wesentlich mehr adopted, auch in der breiten Nutzerinschaft, als es vorher der Fall war. Und ich glaube, auch das bedingt diese Entwicklung immer mehr.
Ja. Und es ist halt nutzbar, also es ist, ich glaube, Linux hat halt einen Reifegrad erreicht, also Linux selbst natürlich auch einen Reifegrad erreicht, wo normale Menschen damit hantieren können. Also
normale Menschen und keine Fuchsbandwürmer.
Genau. Nee, das ist tatsächlich auch ein Punkt. Ich glaube, das ist, also ich habe ja so meine eigene Erfahrung gemacht, ne? Gerade bei Windows 10, da hatten wir ja auch so ein paar Update-Arien, die dann halt irgendwie schief liefen und am Anfang halt echt dicke waren. Dann hat es dann nochmal ständig auch dicke Patches dazwischen. Da hatte ich, also ich glaube tatsächlich, die User Experience, die ist bei mir flöten gegangen mit der ganzen Patcherei von Windows. Da habe ich dann halt auch, Mary war noch auf Linux und auf Windows und da habe ich irgendwann mal gesagt, nee, das geht nicht so weiter. Könnte ich nach 2 Wochen den Rechner anschalten und der patcht schon wieder. Und kannst ihn 2 Stunden nicht benutzen. Das geht gar nicht. Genau. Und wenn du sagst, ja das ist so ein Mittelding. Aber wie du auch sagst, Felix, ich glaube halt auch, dass die Relevanz halt nicht mehr so groß ist. Ja, Office-Pakete, ja, wenn du es dann, einerseits holst du sie aus der Cloud dann halt mit O365 oder so, da bist du nicht mehr großartig drauf angewiesen oder machst halt sowieso Libre oder Collabory oder keine Ahnung und dementsprechend ist da die Relevanz auch gar nicht mehr so groß, was da für ein System dahinter ist. Ich glaube, viele haben gar keinen Computer mehr, ne? Also in dem Sinne. Ja, die haben sowieso noch ein Android-Tablet, was sie dann halt irgendwie nutzen.
Was nutzt ihr für eine Distro privat?
Ich?
Ja, beide.
Also ich nutze, ich glaube aktuell, also ich bin jetzt nicht der Mega, also ich habe kein Desktop-Linux zu Hause, das muss ich dazu sagen, aber wenn, dann halt Ubuntu. Ich habe noch so eine kleine Ubuntu-Kröte in der Ecke stehen, damit ich dann halt
Ubuntu-Kröte
irgendwas damit tun und ansonsten dann natürlich dann halt das Pi, das Raspbian, genau. Mhm.
Du, Felix?
Wenn Linux-Desktop, dann Fedora immer noch.
Ja, genau. Ja, also ich habe mich diese Woche mit Jasper unterhalten und der hat auch gesagt, nutz Fedora. Und deswegen, ich habe mir das jetzt auch mal am Wochenende genauer angesehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch der Way, den ich weitergehen werde.
Und Server auf Alma. Da bin ich tatsächlich durch die Arbeit auch ziemlich reingerutscht quasi in das RHEL-Ökosystem, sozusagen. Weil das sonst auch ein bisschen, klar, also man kann auch beides, aber sich dann immer ein bisschen umzudenken, dann wie ist das jetzt
genau. Und so. Ja, kann ich nachvollziehen. Passt. Gut, dann Haben wir jetzt so ein Thema, was wir eben schon so ein bisschen angeschnitten haben, oder Felix?
Ja. Trifft sich, wir können das kurz abhaken quasi bei Fedora. Übrigens, es gibt ein neues Release. paar Tage nach unserer letzten Folge. Allerdings, man kann das schnell abhaken. Es ist schön langweilig. Also einfach stable. Es gibt jetzt GNOME 49. Das ist das erste Release mit RPM 6. Auch ein bisschen under the hood. Und auch langes Thema, wenn man quasi Release-Notes immer verfolgt, da fräsen sich Pfade immer weiter. Jetzt gibt's quasi auch Anaconda Web-Installer für die UI-Spins. Ja, also, wenn ihr es neu installiert, habt ihr direkt eine schöne Begegnung. Genau. Und falls ihr euch von eurer Distro gar nicht trennen könnt und sagen könnt, boah, nee, wechseln, Distro-Hopping ist nichts für mich. Genau das Gegenteil von Hopping könnt ihr machen, quasi auch Ubuntu, also ein bisschen wie vorhin bei ich so, komm, wir legen noch einen drauf. Es gibt jetzt noch 5 weitere Jahre Legacy-Erweiterung auf die LTS-Version, also die 14.04 TrustyStar wird jetzt maintained bis 29. Es gibt nicht nur 5 Jahre normalen LTS-Support, es gibt 5 Jahre Sicherheitssupport, ESM-Security-Maintenance und es gibt noch 5 Jahre Legacy-Erweiterung obendrauf. Denkst du verrückt?
Das ist doch, ja. Ich werde zur Weihnachtszeit immer ein bisschen nostalgisch und da bekomme ich dann Gefühle und denke, ach Mensch, gut, so ein Trusty da kann ich mir nochmal irgendwo draufziehen. Einfach um nochmal das Gefühl von 2014 zu haben.
Ja. Oh, ja, schön, ja.
Du musst aber für
digitale Archäologie so in etwa.
Ja, genau. Du musst aber für Legacy erweitern, du musst auch Münzen einschmeißen, ne? So ist es nicht.
Also. Ja, folgt mal. So viel zur Nostalgie.
Das musst du dir mal überlegen, das ist 2014, das ist schon eine Weile her. Das kam noch auf Disketten, oder? Das ist ja unfassbar. Das ist ja jetzt schon alt. Krass.
So.
Ja. Ja, schön. Okay.
Aber damit können wir auch quasi für alle, die jetzt quasi sagen, was ist das denn für ein, worum geht's hier? So, nächste Rubrik. Tüdelkrams.
Genau, da kommen wir zum Tüdelkrams, ne? Das ist eigentlich auch nochmal spannend. Da haben wir euch dieses Mal was mitgebracht, wieder aus dem Cloud-Nöko-System. Aus dem Cloud-Native-Ökosystem.
Der Klöko-System.
Das Klöko-System, genau. Und zwar geht es um das BOM-Projekt der CNCF. CNCF hat mal geguckt, was von unseren Projekten hat eigentlich eine S-Bomb, auch gerade vor den Hintergründen der neuen Anforderungen oder der neuen Regularien. Und da ist aufgekommen, das haben eigentlich nur 2 oder 3, haben eine S-Bomb mit drin. Und entsprechend gibt es auch in der CNCF eigentlich schon längere Zeit einen eigenen S-Bomb-Generator. Der kann im SPDX-Format entsprechende S-Bombs rendern, scannt eben Verzeichnisse, Dateien, Images und Archive, alles Mögliche und kann eben in Zukunft oder wird soll zukünftig dazu genutzt werden, alle CNCF-Projekte abzudecken, damit eben auch in jedem Release entsprechend eine S-Bomb beiliegt. Genau. Könnt ihr euch mal angucken.
Geil. Das kann ich auch so nutzen.
Kannst du, glaube ich, auch so nutzen, genau. Ist, wie gesagt, von der CNCF selber, ist aber noch nicht in den Projekten angekommen. Gibt's aber auch schon etwas länger.
Ah ja, cool. Fetzt.
So, das war zum Tüdelkrams, oder?
Ja, das reicht hier zum Tüdelkrams. Das reicht? Da kann man schon mal auch mit rumtüdeln.
Boah.
Kann man sich seine eigene kleine S-Bahn basteln, wenn man zu Hause Lust hat.
Ja, genau. Und dann kann man die ausdrucken und dann kann man die vielleicht in einen Weihnachtsbrief stecken.
Und dann schickt man die den Weihnachtsmann.
Ja, die Wunschliste. Ich hätte gern.
Ich hätte
gern. Ein Werkzeug. Ja, und einmal
Webpack 15, nee, keine Ahnung.
Ja, Flask. Aber voll bitte. Nee, genau, damit wären wir am Ende der Folge und eigentlich auch am Ende unseres News-Zyklus für dieses Jahr angelangt.
Wir kommen noch mit einer Folge um die Ecke, ne? Aber keine News mehr dann.
Genau,
hört uns das noch ist dann genau
die einmal. Jahresendfolge, ne?
Ja.
Ja, genau. Gut. Da werden wir zusammen Kekse backen. Und
kleine Kubernetes-Kekse. Und genau, kleine Pinguine. Also ich habe, glaube ich, so. Nee, habe ich nicht. Ich habe noch eine.
Hast du keinen Pinguin-Ausstecher?
Erdmännchen. Ich habe einen Erdmännchen-Ausstecher. Aber ein
Pinguin-Ausstecher
wäre Erdmännchen. Ja, ich bin ja ein Erdmännchen-Fan. Ich mag Erdmännchen.
Ja, du bist auch ein kleines Erdmännchen.
Ja.
Genau, alles klar. So, bevor das hier weiter abdriftet, würde ich sagen, ich danke euch, Felix und Volkmar, für eure Zeit in dieser Folge und ich danke euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr sagt, ihr habt das wichtigste Thema des Monats vergessen, dann schreibt uns gerne an podcast@sva.de. Natürlich sind wir auch immer offen für Kritik oder wenn ihr Themen habt, die ihr immer besprechen wollt oder wenn ihr sagt, das Thema Confidential Computing oder sonst irgendwas, wäre noch mal was, über das ihr ein bisschen mehr wissen wollt, dann sagt gern Bescheid. Wir sind da immer offen für eure Anregungen und euer Feedback. Ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank in die Runde und auf Wiederhören. Bis demnächst.
Auch danke. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss, Felix.
Sag tschüss, Felix.
Tschüss.
Sagt.